Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorawa am Mikrofon. Tja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Snorawa und erster Gast im Studio heute ist
Martina Reichert.
Und ja, wir gehen eigentlich gleich mitten rein. Wir machen heute erst Musik, wenn wir durch sind. Okay. Es geht um das Stück Malala Mädchen mit Buch. Mhm. Nach einem, ist es ein Roman oder ein Dokumentarbuch?
Wie würde man das Das ist schon ein Stück. Also der Nick Wood ist der Autor und das Stück heißt eben Malala Mädchen mit Buch. Und das hat er ziemlich zeitnah mit dem Anschlag sozusagen auf Malala hat er eigentlich damit begonnen. Und genau.
Premiere war, ist schon eine Weile her, zugegebenermaßen, am 6. Februar diesen Jahres in der Kunsthalle Würth.
Ja, im Adolf-Würth-Saal, genau.
Und eigentlich fällt das Stück sozusagen damit ins Winterprogramm der Freien Spieleschwäbische Halle. Aber es wird ja jetzt nochmal aufgenommen im Juli. Und ich habe jetzt, habe ich richtig gezählt, das sind jetzt noch acht Vorführungen.
Ich glaube,
fünf noch vormittags und drei nachmittags, abends.
Genau, es sind auf jeden Fall, glaube ich, drei Abendvorstellungen und vier oder fünf Vormittagsvorstellungen, die wir natürlich vor allem auch für Schule, für Schüler genau gedacht haben, vormittags anzusetzen.
Also das heißt, vormittags ist um 10 Uhr jeweils, am 13., 18., 19., 23. und 24. Juli. Und abends am 12., 14. und 19. um 19.30 Uhr ist da Beginn. Das heißt also von dieser Sendung aus gesehen morgen am 12. Juli. Und ja, wenn man so eine Pause hat, frage ich jetzt mal zuerst die Schauspielerin, wenn man so eine Pause hat, geht man da reflektiert, noch reflektierter an so ein Stück dann heran, wenn man schon mal eine ganze Reihe von Vorführungen, das waren ja schon einige, glaube ich, durch hat?
Ja, also ich habe ja auch in das Studio jetzt hier, ich habe beide Bücher mitgebracht und habe mich dann heute Morgen gefragt, so, warum nehme ich die jetzt eigentlich mit zum Radiointerview? Das hat in der Tat damit zu tun, dass ich mich natürlich auch nach so einer Pause von, das sind jetzt über drei Monate, natürlich auch in manche Details von dem Stoff nochmal einlesen will. Weil ich erstens, auch gerade wenn wir Schulvorstellungen haben, machen wir danach ein Gespräch. Ja. Natürlich auch da einfach nochmal wirklich alles wirklich oben aufliegen haben will. Und das sind ziemlich viele Informationen und man merkt auch insgesamt so ein Zeitphänomen, dass wir so viel Informationen aufnehmen, dass das sozusagen nach drei Monaten hat man schon das Gefühl, ah, wie war das nochmal, wann hat es angefangen, also wann sind die Taliban nach Pakistan rein und so. Es ist natürlich für uns sehr weit weg, diese ganze Geschichte, würde ich sagen, obwohl wir ja damit alle in Berührung sind, ist es trotzdem, wo ist Afghanistan, wo ist Pakistan, natürlich war das auch ein Teil der Arbeit, überhaupt sich zu orientieren, was sind überhaupt Hintergründe für diese Geschichte? Und wenn das jetzt drei Monate gelegen hat, heißt das natürlich für mich auch als Spielerin auch konkret, ich habe jetzt angefangen, den Text natürlich, ich fange gerade an, den täglich wieder hochzuholen. Also zum einen wirklich zu sprechen, um auch da letztlich erstens eine Technik auch wieder zu trainieren, weil anderthalb Stunden am Stück alleine sprechen, das kennst du ja, braucht man Training. Aber es geht nicht nur ums Training, sondern ich merke natürlich auch beim wieder Hochholen von dem Text, natürlich merke ich an manchen Stellen auch, interessant, nach dreieinhalb Monaten da verändert sich was. Da könnte ich mal mit der Haltung noch mal ein bisschen was anderes probieren. Oder vielleicht habe ich da einen Gedanken beim ersten Mal noch nicht ganz in der Tiefe gegriffen oder ausgelotet. Also das fühlt sich so an, als ob da jetzt sozusagen auch noch mal mit dieser Zeit dazwischen letztlich eine Vertiefung auch noch mal mit dem Stoff auch stattfinden kann. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Ja, also ich freue mich auch sehr auf die Vorstellung. Und freue mich auch, was mir da passiert mit den Leuten. Die sind sehr nah dran. Es ist eben ja eine kleine Bestuhlung und die sitzen um mich rum. Also das ist ein sehr spannender Raum, glaube ich, der die Leute auch sehr mit reinzieht in das Geschehen. Und ich auch direkt sozusagen natürlich die Menschen um mich herum spüre, sehe und auch die, ja, mit denen sozusagen auch zum Teil sogar interagiere.
Wie kann man sich den Monolog, also du hast es schon ein bisschen angedeutet, schon so vorstellen? Schlüpfst du dann manchmal auch in die Rollen von Malala oder ist das mehr die Betrachtung von jemand Drittem?
Also was ich ganz schön finde an dem Text, den Nick Wood geschrieben hat, man muss dazu sagen, er hat den eben zeitgleich mit diesem Anschlag, der eben darüber ist sie ja sozusagen in den Medien auch dann richtig bekannt geworden weltweit, tragischerweise erstmal, weil eben die Taliban einen Mordanschlag wirklich auf sie verübt haben, der zum Glück ja nicht gelungen ist. Sie ist schwer verletzt worden am Kopf und hat das aber eben fast unbeschadet, kann man sagen, mittlerweile überlebt. Und sag mir nochmal deine Frage. Ich wollte auf was hinaus.
Ja, in dem Monolog selber. Also, wie
genau,
kann man sich
jetzt habe ich es wieder.
Verschiedene
danke.
Rollen, oder?
Ja, ich habe es wieder. Und zwar, der Nick Wood, darauf wollte ich hinaus. Der Nick Wood hat das geschrieben zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht. Es gibt ja jetzt zwei Bücher über sie, wo das alles noch nicht veröffentlicht war. Das heißt, er hat sich eigentlich, das Stück ist, zeigt schön, wie ein Autor eine Recherche betrieben hat. Also wie ihn ein Moment gepackt hat, nämlich er hat diese Meldung bekommen und die hat ihn, man könnte sagen, bis ins Mark getroffen. Und dann fängt dieser Moment an, der, glaube ich, bei jedem Künstler, ob er Schriftsteller, Maler oder so ist, also wo ihn etwas so tief berührt, dass er sagt, ich muss dem auf die Spur, ich muss da gucken, was ist das, was berührt mich da so tief. Und dann hat er eben angefangen zu recherchieren und deshalb ist das Stück, das finde ich ganz schön, das hat verschiedene Ebenen. Es hat immer die Ebene eines Autors, einer Autorin, wir haben mich natürlich zur Autorin gemacht, die quasi auf der Suche ist nach dieser Geschichte von Malala. Dann gibt es eben Parts, wo ich durchaus mal, wenn man so will, reinspringe in einen Text von Malala, einen Teil von ihrem Vater, mal spricht die Mutter kurz, mal der Bruder. Es kommen auch andere zu Wort, also der hat auch durchaus die Texte dann probiert, mal, einmal war er in der Mädchenschule und hat mal so mit denen versucht, auch in ein Gespräch zu kommen. Also man versteht etwas darüber auch, wie arbeitet ein Schriftsteller, wie hat er sich überhaupt diesem Thema genähert. Und das finde ich ganz schön, weil es ist irgendwie performativ, so wie er das geschrieben hat. Es liegt sehr offen und das, finde ich, erzählt viel über unsere Zeit, wie wir überhaupt Geschichten erleben. Ja, weil wir uns aus so vielen Kanälen speisen, wenn wir etwas hören. Ja, es gibt das Internet, es gibt Bücher, es gibt also so viel Material, so viel Quellenmöglichkeiten. Und sich dann darin eine Geschichte zu bauen und eine Haltung in dieser Geschichte zu entwickeln, das finde ich wunderbar. Das macht dieses Stück sehr transparent, weil er ringt eigentlich um eine Haltung auch. Welche Haltung kann ich dazu einnehmen zu der Geschichte, die ich da beschreiben will, auch als Autor? Was möchte ich da eigentlich auch mit erzählen?
Also ist es klar aus seiner Sicht das ganze Stück dann oder wechseln die Perspektiven?
Ich finde, dass er wunderbar ein Mosaik uns da an die Hand gibt. Wie gesagt, jetzt kann man das nochmal ganz anders betrachten, weil wir hatten jetzt auch zur Vorbereitung wirklich die beiden Bücher. Es gibt ein sehr ausführliches Buch und es gibt ein Jugendbuch, eine abgespeckte Variante, wo die politischen Hintergründe zum Teil nicht so intensiv sozusagen oder manches einfach nicht so detailliert beschrieben ist, damit es eben für Jugendliche auch ein bisschen mehr auf die Geschichte von Malala konzentriert und leichter zu lesen ist. Ich finde beide Bücher super, die natürlich jetzt das Ganze, also die auch ja versuchen, diese ganzen Hintergrundmaterialien, wie gesagt, die man zu dem Zeitpunkt, als dieser Anschlag passiert ist, natürlich noch nicht hatte, zusammenzutragen. Und insofern finde ich das Stück eigentlich toll, weil es versucht, etwas von einem Moment zu greifen, was ist eigentlich, wenn wir zum Beispiel übers Internet oder übers Fernsehen mit einer Geschichte in Berührung kommen. Wir haben dazu eine Emotionalität meist, die ist direkt da, macht uns wütend oder traurig. Aber wir haben kaum die Möglichkeit, in der Gänze die Hintergründe so einer Geschichte zu erfassen. Also meinetwegen, wir sehen auch Bilder, meinetwegen von einem, ich habe einmal bei den Nachrichten erlebt, da war wirklich von einem Boot mit Geflüchteten, wo eine Mutter ausstieg und zwei Kinder, ungefähr in dem Alter von meinen Kindern, aus dem Boot gehoben hat. Und das war der Moment, wo die Flüchtlingsgeschichte bei mir angekommen ist. Aber bei weitem war nicht das ganze Spektrum, was steckt da alles dahinter, wieso kommen die Leute auf die Idee, überhaupt irgendwie diese gefährliche Reise zu übernehmen. Ja, ist jetzt ein anderes Thema, aber ich will sagen, das ist das Tolle, dass dieses Stück, diese Komplexität unserer Welt und wie viele Informationen haben wir und was machen wir mit den Informationen und welche Haltung können wir eigentlich einnehmen zu den Dingen, die da auf uns einströmen, uns mit konfrontiert. Und insofern ist es nicht, dass er uns eine Haltung zeigt, so das ist jetzt meine Haltung zum Stück, sondern ich finde, das Stück eröffnet eine eigene Haltung, nach einer eigenen Haltung zu suchen und auch selber vielleicht nochmal in die Recherche zu gehen. Also ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die drin waren, die danach angefangen haben, selber nochmal sich mit Malala und der Geschichte zu beschäftigen, und das finde ich großartig.
Und es ist mir ja dann als Darstellerin ja eigentlich auch, also man ist sicherlich auch versucht, das dann nochmal noch genauer. Du hast ja schon gesagt, mit dem über die Bücher dann nochmal, vielleicht auch hier und da noch über die Medien, soweit es noch nachzuverfolgen ist, ist jetzt auch schon, ich glaube, 6 oder 7 Jahre her.
Ja, also der Anschlag war 2012 und 2014 ist sie dann natürlich nochmal in die Öffentlichkeit, auch große Öffentlichkeit geraten durch den Friedensnobelpreis, den sie verliehen bekommen hat.
Genau. 2011 oder 10, ich weiß es nicht mehr genau, hat sie ja mit ihrem Blog angefangen.
Ja, also ich glaube, auch da merkst du, ne, jetzt muss ich nämlich drüber nachdenken, der Blog hat im Januar angefangen, oder das weiß ich, also am Beginn, 15. Januar war das Datum, ab dem die Taliban gesagt hatten, es ist nicht mehr erlaubt, dass Mädchen zur Schule gehen, und ungefähr zu diesem Zeitpunkt hat auch dann angefangen, ein Filmteam sie zu begleiten. Und dieser Blog hat auch angefangen um den Zeitpunkt rum, als diese Ankündigung im Raum stand.
Mhm. Genau. Dann muss man sagen, also dann wurde der Bus, mit dem sie zur Schule, glaube ich, gefahren ist, wurde dann gestoppt von den Taliban, und sie und, glaube ich, zwei weitere Mädchen in dem Bus wurden dann, auf die wurde geschossen von einem. Der wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Und von den insgesamt 10 Beteiligten sind, glaube ich, 8 inzwischen wieder auf freiem Fuß, weil man ihnen anscheinend nichts vorwerfen konnte. Immerhin der Täter ist jetzt mal zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich denke, es ist auch eine Geschichte, die aufgerüttelt hat, auch selber in Pakistan, weil ja das Land selber eigentlich eher eine, ja, wie soll man das sagen, nach jetzt längerer Militärdiktatur auch eher eine demokratischere Einstellung zu den Dingen hat. Was natürlich schwierig ist, sind immer so diese entlegeneren Regionen, die es natürlich vor allem in bergigen Gebieten gibt, ne, in Pakistan. Aber so im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich eher ein offenes Land und ich sage jetzt mal, übermäßig islamisch beeinflusst ist, wenn man jetzt die größeren Städte betrachtet, wenn man jetzt zum Beispiel Lahore nimmt oder was sich entwickelt hat, ist natürlich dieser scheinbar auf Religion fundierende Terror. Also man kennt es ja zum Beispiel von diesen Sufi-Städten, dass dann nur noch eingeschränkt Feiern stattfinden können, dass hier auch Anschläge verübt werden. Was ich interessant finde, ist an dem Mädchen, dass es halt eben diesen Mut hatte. Ich glaube, das ist auch das wirklich Entscheidende. Diesen Mut hatte, sozusagen mal dagegen sich zu wehren auch. Ja. Sich die Stimme zu erheben und zu sagen, ich will aber lernen. Ja. Ich will mir das nicht vorschreiben lassen von...
Ja, ich denke, was überhaupt an der Geschichte sehr bewegend ist, ist auch zu sehen, dieses Mädchen hat eben einen Vater, der letztlich auch zu den immer noch zu einer Minderheit, würde ich schon sagen, zählt. Jedenfalls auch da, wo sie leben. Ja, sie leben ja im Swat-Tal, wie du schon gesagt hast. Das ist sozusagen jetzt nicht Islamabad irgendwie, wo das dann nochmal ganz anders ist. Das hat sie, beschreibt sie auch im Buch. Also zur gleichen Zeit, wo sie nach Islamabad in der Zeit kommt, merkt sie, oh, hier ist ja, ja, da laufen auch Frauen unverschleiert rum und so. Also sozusagen eben, wie du sagst, das Land ist ja, wenn man so will, völlig an der Schwelle, wohin kippt es. Das ist auch in der Zeit so gewesen. Das ist ja auch genau die Lücke, in die Taliban sozusagen reingegangen sind, dass sie versucht haben, mit einer Guerilla-Taktik, also quasi wirklich Gebiete, die nah an Afghanistan sind, wo sie sich schnell wieder zurückziehen können. Und da war das Swat-Tal eben ein super Gebiet, wo man sich ausbreiten konnte, wo man versuchen konnte, auch da Angriffe auf Islamabad zu machen, um eben möglicherweise dann schon natürlich mit der Intention, das Land auch klar zu erobern, wenn man so will, ne? Und dann auch mit dem, was sie eben im Swat-Tal dann gemacht haben, die Scharia dort wieder einzusetzen, also sozusagen sich in einer gewissen Weise da einzuschalten, wo sozusagen Offenheit, also eine Gesellschaft, die sich öffnen will, natürlich auch die Schwierigkeiten von Öffnung mit denen konfrontiert ist, dass eben die Regeln nicht mehr so klar sind, dass auch da, es wird beschrieben, natürlich gab es auch da auf einmal Übergriffe auf Frauen und deshalb haben die Taliban auch zum Teil erstmal auch gerade von Frauen, das ist sehr interessant in dem Buch beschrieben, sehr viel Zuspruch gehabt, weil sie eben so den Anschein nach, wir führen hier wieder Gesetze ein, wo sich gerade keiner drum kümmert, ja, in Islamabad, denen ist egal, was hier ist und wir kümmern uns darum, dass eure Frauen auf der Straße wieder sicher sind und so und das finde ich ganz interessant, also mit welcher Taktik die versucht haben, auch im Swat-Tal sozusagen Unterstützer zu gewinnen, ja, und wirklich sich da mit einer scheinbar harmlosen, konservativen Haltung, würde ich jetzt mal hier sagen, erstmal Land wirklich auch gemacht haben. Also es ist schon so, dass dann viele auch angefangen haben, zum Beispiel wird beschrieben, die haben auf einmal DVDs verbrannt öffentlich und so. Also sie haben sozusagen wirklich dieses alles, was westlich war, was sich sozusagen wirklich für eine freiere Gesellschaft auch Zeichen sind, dass man alles Mögliche eben auch da eben in sowas wie DVDs, andere Filme aus Amerika, sonst wo Europa, wurden öffentlich auf den Straßen verbrannt, als Zeichen sozusagen diese Ungläubigen, also da ging es dann natürlich eben schon, das ist ja eben Teil des Krieges, diese Zeichen, die für die Ungläubigkeit stehen oder auch die Verwahrlosung oder wie man es nennen will, öffentlich zu vernichten und zu sagen, nee, wir halten hier noch etwas hoch, was schützenswert ist und ja.
Das ist das, was ich ja mit demokratischer meinte. Das Problem vieler asiatischer Länder ist halt eben eine ausufernde Korruption. Und ich glaube, das ist auch das, wo diese Taliban dann auch Menschen wieder gewinnen können, natürlich. Ne? Dass man sagt, wenn wir da sind, dann gibt es keine Korruption. Ja? Gibt es halt strenge Regeln, aber keine Korruption.
Genau.
Und das hat natürlich, das stößt natürlich hier und da dann sicherlich auch auf positive Resonanz, denke ich mal.
Ja, natürlich muss man auch sagen, natürlich haben die auch sehr schnell mit Angst, also auch Angst verbreitet, ne? Und ich meine, was, weil du das eben nochmal gesagt hattest, also zu diesem Mut, den sie aufbringt, diesen Blog zu schreiben, gehört sicherlich der Vater, darauf wollte ich eben nochmal hinaus, der eben auch da für eine Minderheit steht, der von Anfang an Malala sehr gleichberechtigt versucht hat zu erziehen, der auch mehrere Mädchenschulen im Swat-Tal, wenn man so will, geleitet hat, also nicht alle selber geleitet hat, aber betrieben hat. Also das war auch sein Einkommen. Das heißt, in dem Moment, wo natürlich die sagen, allen Mädchen ist es verboten, zur Schule zu gehen, das wird ihm auch so ein bisschen vorgeworfen. So ungefähr, ja, er hatte auch wirtschaftliche Interessen. Ich war mit dem Vater als Spielerin am Anfang sehr zwiespältig, weil ich auch das Gefühl hatte, wie kann der zulassen, dass seine Tochter in dieses Fadenkreuz gerät und habe dann aber bin so einen ganz interessanten Weg gegangen, weil ich dann auch gesehen habe, es ist ein hochpolitisch engagierter Mensch gewesen. Er hat von Anfang an gesagt, dieses Mädchen, und das ist die Erstgeborene, sie hat ja noch zwei Brüder, soll die gleichen Rechte haben. Das heißt, er ist da sehr fortschrittlich gewesen. Er hat sie zum Beispiel als Zeichen als erste Frau in einen Stammbaum eintragen lassen, wo nur Männer nur bis dato Männer, Jungs, Neugeborene eingetragen waren. Er hat ein Fest gefeiert, als sie geboren wurde, was auch nicht typisch ist. Also es ist schon auch da, weil du das so angedeutet hast, es sind ja eben viele Stämme in Pakistan und Pashtun, sie sind die Pashtun und das sagt er auch mit einem gewissen Stolz und auch sie, ne, das ist sozusagen und da war es nicht in der Tradition, dass Mädchen in den Stammbaum eingeschrieben werden. Und das hat er gemacht. Und insofern hat er auch von Anfang an, das ist schon interessant und das macht es auch so ambivalent, es gab von Anfang an, glaube ich, eine große Idee zu diesem Mädchen. Und das ist spannend, ambivalent, aber zugleich in dem, was dann eben auch mit ihr passiert ist. Und natürlich letztendlich sind auch die Rolle der Medien. Ja, das finde ich eben so das Tolle. Dieses Stück, das meine ich eben, es überlässt wirklich dem Zuschauer selber auch zu schauen, welche Haltung nehme ich dazu ein, welche Rolle haben die Medien gespielt. Also wir versuchen das da natürlich aufzudröseln. Ne? Da gibt es dann auf einmal irgendwie die BBC. Es ist ja auch nicht irgendwer, der darüber berichtet. Dann New York Times. Also das heißt, natürlich ist sie dann auch, sie ist dann auf einem Treffen mit dem Holbrooke, der amerikanische Botschafter war in der Region. Also das heißt, sie gerät da schon auch in etwas rein, wo ich glaube, das war natürlich nicht, natürlich nicht absehbar, was das dann an Selbstläufer auch wird. Ja,
also sie hatte, glaube ich, bei einer Agentur dann auch noch pro bono, wie das dann so schön heißt bei den Amerikanern, noch Berater, dann einen ganzen Beraterzirkel noch bekommen irgendwann. Hat auch Barack Obama im Weißen Haus getroffen später.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, der Friedensnobelpreis, nachdem man ihn Barack Obama verliehen hatte, war nie so berechtigt, wie jetzt eben, finde ich, für diese Malala. Auch in doppelter Hinsicht eigentlich. Also es ist zum einen natürlich jetzt auch der Kampf dieses Mädchens für Frauenrechte, zum einen. Zum anderen aber natürlich auch überhaupt von Kindern das Recht auf Bildung zu erhalten. Das in asiatischen Ländern nicht überall so ausgeprägt ist.
Ja, und das ist natürlich, also auch das hat die Beschäftigung bei mir freigesetzt. Natürlich ist Bildung also allen Kindern auf dieser Welt Bildung zukommen zu lassen, ob jetzt Mädchen oder Jungen, mal dahingestellt. Es gibt durchaus auch Jungs, die noch von Bildung abgeschnitten sind. Aber es ist natürlich so, dass schwerpunktmäßig, weiß nicht, ich habe jetzt auch da wieder die Zahlen, es sind unheimlich viele, die sozusagen abgeschnitten sind von Bildung und oder die nach den ersten vier Klassen dann nicht weiter Bildung genießen. Deshalb sagt sie auch jetzt immer, es geht nicht nur um Primary School, sondern Secondary School, also auch sozusagen da, ne, nicht die Mädchen dann mit 12, 13 sozusagen dann verheiraten und dann eben haben sie vielleicht ein bisschen, 3-4 Jahre waren sie auf der Schule und dann nimmt man sie raus, sondern es geht wirklich um diesen Zugang zur Bildung, der dann auch später alles Mögliche, ob Beruf oder Studium ermöglichen kann. Und ich glaube, dass es wirklich ein Instrument ist, was wenn wir von Frieden, von sowas Großem, weil wir sind jetzt auch über den Friedensnobelpreis da drauf gekommen, wenn wir über sowas Großes, über so eine große Vision wie Frieden sprechen wollen, dann glaube ich, dass diese Bildung weltweit natürlich ein Mittel ist, um überhaupt die Möglichkeit auf Frieden herzustellen. Natürlich, ich bin ich bin ja wo ganz anders groß geworden wie Malala. Ich habe nicht die Naivität, die auch diese unbedingte Botschaft, die sie hat, die sehr kraftvoll ist, aber ich sehe ja, dass Bildung sozusagen nicht automatisch uns hier auch im Westen total befriedet hat, sondern dass es auch noch viele andere Dinge braucht natürlich, um so eine Vision wie Frieden umzusetzen. Aber ich finde, das ist sozusagen die Basislinie. Deshalb finde ich es wesentlich und ich finde auch, dass sie den zurecht bekommen hat, auch weil sie dann auch irgendwann sehr bewusst sich entschieden hat, dann war klar, es war ja am Anfang so, dass sie, dass der Blog verdeckt sozusagen, anonym, dann irgendwann ist sie ja sehr deutlich auch in die Öffentlichkeit getreten in Pakistan, hat sich dafür eingesetzt, war auch da eben umstritten, ja, auch da gab es eben unterschiedliche Meinungen innerhalb der Bevölkerung zu dem, was sie tut. Und insofern finde ich ihn natürlich absolut berechtigt, weil sie sich dann irgendwann sehr bewusst entschieden hat zu sagen, so, ich verkörpere das jetzt sehr offen, diese Forderung auf ein Recht für Bildung für Mädchen und Frauen. Und ich bin bereit, das kommt auch in dem Stück, gibt es einen Text, der nicht aus ihr kommt, sondern von einer anderen Frau, aber welchen Preis hat Freiheit? Und sie war dann irgendwann bereit, auch diesen Preis für Freiheit, nämlich selber zu wissen, ich bin gefährdet. Der Vater ist klar von den Taliban irgendwann als Ziel benannt worden und auch sie ist irgendwann klar als Ziel benannt worden. Und dann sich trotzdem hinzustellen und zu sagen, ich werde weiterhin so lange mich für Bildung einsetzen, das ist natürlich ein Mut, der, glaube ich, sehr vielen Menschen sehr viel Kraft geben kann, zu sehen, was in einem jungen Menschen für ein Mut da ist und für die Freiheit, diesen Preis der Selbstgefährdung zu zahlen.
Das ist jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Aber ich will doch trotzdem nochmal nachhaken. Also ja. Meine Bildung ist natürlich, für mich steht sie da sozusagen ganz heraus aus vielen, gegenüber vielen anderen Menschen. Hinsichtlich Friedensnobelpreis, auch deshalb, weil diese Forderung eigentlich viel zu selten kommt. Du hast es ja schon erwähnt, auch bei uns ist, obwohl wir die Möglichkeit haben zur Bildung, ist es nicht immer noch nicht in ausreichendem Maße möglich. Man merkt immer, es wird viel an Bildungssystemen herumgewurschtelt. Es gibt Bildungssysteme, gerade in Pakistan zum Beispiel, die natürlich auch vom Einkommen der Eltern abhängig sind. Mhm. USA genauso, wenn man es so betrachtet. Ne? Oder England zum Teil auch. Mhm. Aber überhaupt junge Menschen dazu zu bekommen, dass sie eine Ausbildung machen, eine Schule besuchen, die Schule auch beenden und das entsprechend zu fördern, da haben wir ja selber das Problem eigentlich, ne? Auch in unseren Staaten in Europa oder wo auch immer, wo man glaubt, man sei da eigentlich schon weiter.
Ich finde, dass es einen Punkt aufgreift. Also wir können in ihr erkennen, sie hat für mich noch diese Kraft und die hat auch was mit dem Vater zu tun, als Role Model, sage ich jetzt mal, als Vorbild wirklich. Nämlich diese Kraft, irgendwann zu entscheiden, ich möchte mitgestalten. Ich möchte sozusagen mein Leben auch in einem größeren Sinne mit zur Verfügung stellen, für die Gesellschaft was zu erreichen, zu gestalten. Und das ist etwas, was ich mache ja hier auch den Jugendclub mit dem Faustprojekt und letztes Jahr das Projekt, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass die Jugendlichen, die glaube ich in unserem Bildungssystem jedenfalls, das ist das, was ich seit 10 Jahren arbeite, ich grob gesagt eigentlich schon noch länger, 15 Jahren ungefähr auch mit Jugendlichen und ich empfinde es schon so, dass auch viele in dem Bildungssystem diesen eigenen Gestaltungswillen und diesen Antrieb verlieren, weil er nicht genügend gefördert wird. Das ist jetzt weniger eine Kritik an den Lehrern, als dass es wirklich etwas ist, wo ich glaube, da ist auch Gesellschaft in einem Umbruch. Ja. Ich glaube, dass das, was die Wirtschaft vor dem Problem, wie sie jetzt steht, zu sagen, ja, den klassischen Angestellten brauchen wir gar nicht mehr in dem Sinne. Wir brauchen die hochkreativen Menschen. Das ist etwas, wo das Schulsystem lange einfach diese Wirtschaft bedient hat. Und wir jetzt merken, damit wird aber die Zukunft nicht zu gestalten sein. Wir brauchen die Menschen, die selbstverantwortlich arbeiten, die Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, die auch Verantwortung für ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Handeln, so wird es ja kreiert, übernehmen. Und das, finde ich, kann man an der Malala sehen, diese Kraft, die sozusagen wirklich der Vater, der politisch hoch engagiert ist und ihr im Prinzip diese Idee auch von, du könntest noch mehr, weil sie träumt erst davon, Ärztin zu werden, was ja auch toll ist. Es ist auch, und auch da, ne, es gibt sozusagen auch etwas. Und er pflanzt ihr aber auch irgendwie diese Idee ein, doch noch mehr, noch stärker zu denken, was könntest du für die Gesellschaft. Ja? Es gibt eine Stelle, wo er im Stück sagt, ich denke, sie könnte viel mehr. Sie könnte Politikerin werden. Die Leute würden ihr zuhören. Und das ist interessant. Also insofern kommt natürlich schon diese Vision vom Vater für dieses Kind und dass sie das dann irgendwie auch irgendwann zu ihrer eigenen wird. Das ist schon spannend auch, was da, weil ich denke auch, das kommt ja auch dazu, man ist ja fern, also wenn wir jetzt über Bildungssystem hier sprechen, es gibt ja auch immer dann noch die Eltern, ja, was haben die Eltern gemacht, wie stark orientiert man sich an denen, ne? Wir sehen auch hier immer noch Leute, die entweder wie der Vater auch Arzt werden, also wo dann irgendwas sich fortsetzt oder wo etwas sich nicht fortsetzt, dann aber bewusst nicht fortsetzt. Und insofern, ich glaube, das, was die Jugendlichen, die auch zu Malala kommen, mitnehmen können, ist diese große Kraft, den unbedingten Glauben daran, dass man etwas bewirken kann mit seinem Denken, Handeln, Fühlen, dass man etwas kreieren kann. Und diese Kraft haben viele, glauben nicht mehr daran, dass diese Kraft auch überhaupt gewünscht ist. Und ich glaube, dass sie über diesen Abend spüren können, dass das auch in ihnen ist. Auch dieser Wunsch, eigentlich etwas mitgestalten zu wollen. So empfinde ich es jedenfalls, ja.
Eine starke Botschaft also für die, die das Stück besuchen. Sicherlich eine spannende Sache dann. Wie gesagt, morgen, 12. Juli um 19.30 Uhr, die erste von 8 Vorführungen, 5 dann am 13. gleich die erste früh um 10 Uhr. Dann für Schulklassen wahrscheinlich in erster Linie, oder?
Genau, also das ist für Schulklassen und möglicherweise auch kann man es auch im Freiverkauf kriegen. Also das ist, glaube ich, da gibt es auch, glaube ich, zu allen Vormittagsvorstellungen noch einzelne Karten. Aber schwerpunktmäßig ist es natürlich vor allem angesetzt, um Schulklassen einzuladen.
Dann hoffen wir, dass du da vielleicht irgendwelche kreative Inputs gibst und sich mal was dran vielleicht auch ändert. Ja. Wer weiß. Vielen Dank fürs Gespräch hier bei Freilichtradio. Man muss ja mal wieder erwähnen, wo wir überhaupt sind. Auf Radio Störfunk. Und wir gehen jetzt gleich weiter, aber erst etwas Musik. Ja, wir sind immer noch bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk am Mikrofon Ralf Snorawa und jetzt ist Gast im Studio
Dominik Dietrich
von den Pollys.
Von Tante Polly, genau.
Tante Polly, ich sage schon immer Pollys.
Also okay, so werden wir, das ist unser Schwäbisch-Haller Spitzname, ist auch
ja,
okay.
Irgendwie, ja. Weil auch die Pollys bei Ollys,
genau.
Weil es sich so schön aufeinander reimt. Ne? Ja, da können wir eigentlich gleich mit einsteigen. Ihr macht jetzt hier so die Abendvorstellung. Heute kann man das ja sagen. Am 11. Juli um wie viel Uhr ist es?
Es ist immer nach den Vorstellungen auf der Treppe. Die also gehen so ungefähr bis 10:30 und wir fangen dann 10:45 an. Also 22:45. Genau. Und es ist ein Late-Night-Format. Es ist so wie eine Late-Night-Show. Wir laden uns Gäste aus dem Ensemble ein. In der Regel haben wir zwei. Und die machen dann mit uns ein bisschen Hausmusik, also so eine Art Wohnzimmerkonzert oben bei Ollys in der Cocktailbar. Und da ist so Platz für 50, 60 Leute, wenn man sich lieb hat, auch 70 Leute. Und dann dürfen sich unsere Gäste ein paar Songs wünschen, die sie mit uns spielen wollen. Dann dürfen wir uns ein paar Songs wünschen, die mit uns singen müssen. Und zwischendrin machen wir eine kleine Talkrunde und machen so ein bisschen Spiele, wie man sie kennt, aus verschiedenen Game-Shows, Quiz-Shows, Kindergeburtstag, Familienfeiern und so weiter. Und das Besondere an unserem Format ist, dass wir die Rollen zu Gast haben. Also wir hatten zum Beispiel, wann war das denn? Ende Juni hatten wir Gina Pasotti und Mariolino Bruciata, das Liebespaar aus Don Camillo und Pepone, zu Gast und die haben bei uns Traumhochzeit gefeiert und von ihren Flitterwochen erzählt. Und das war ein sehr, sehr schöner Abend und wir hatten italienische Klassiker und Best of Italo Pop Songs, da einen sehr schönen italienischen Abend.
Und was kann man da besonders herausheben? Welches Stück?
Oh, also mein persönliches Favorite war, als Mariolino für Gina Quando gesungen hat, wann sie sich über ihren geheimen Treffpunkt am Zaun. Das war mein persönliches Highlight.
Also ihr denkt sozusagen die Rollen weiter, wenn man so will, in dieser Late Night.
Genau, das Schöne ist, dass wir als Tante Polly-Mitglieder da im Grunde genommen gar keine Arbeit mit haben, denn wir interviewen einfach unsere Gäste wie ganz normale Talkgäste. Aber die Schauspieler, die zu Gast sind, die bleiben halt in der Rolle. Und das macht das besonders spannend, wie halt dann zum Beispiel Wilhelm Tell Fußballfragen von Lothar Matthäus vollenden würde. Ne? Wenn man sagt, wie würde wohl der Wilhelm Tell Mailand, Madrid, Hauptsache Italien vervollständigen, ne?
Ja, Lothar Matthäus, um Gottes Willen.
Aber es war Andi Möller. Das will ich Lothar nicht unterstellen. Der Satz ist von Andi Möller.
Das heißt, ihr nehmt dann jetzt nur aus den Stücken, wo ihr selber mit dabei seid?
Nein.
Ihr nehmt ja dann auch aus anderen Stücken, die auf der Treppe zu sehen sind?
Aus dem ganzen Ensemble. Also wir werden auch Gäste aus Saturday Night Fever haben. Zum Beispiel, also die Sendung, ne, am 11. Juli ist das nächste Format und da haben wir dann Gäste aus Saturday Night Fever.
Ah ja. Wie wird es musikalisch dann?
Tja, das ist natürlich dann die Sache dadurch. Das ist ein kleines Wunschkonzert, aber es wird sich natürlich an dem orientieren, was unsere Gäste da so mitbringen auch.
Ah ja.
Ja.
Und ihr seid aber sozusagen auch gefordert zu improvisieren, oder wie soll ich das mir
vorstellen? Alle sind an diesem Abend auch gefordert zu improvisieren. Also dadurch, dass es natürlich ein freies Format ist, wie so eine Talkshow, ja. Also wenn man sich das so vorstellt, wie so eine klassische, schöne 70er Jahre Talkshow, wo geraucht wurde und mit der Axt die Tische zerhauen wurde, wollen wir uns so ein bisschen dran orientieren. Und da muss man natürlich auch darauf reagieren, was der Gast antwortet. Also du kannst ja nicht, die Fragen und Antworten sind ja nicht geprobt, sondern ja. Das passiert dann spontan und das macht auch irgendwie den Reiz der Sache aus.
Da bin ich schon gespannt auf Ollis Reaktionen, wenn wir auf den Tisch von ihm losgeht.
Olli ist ein sehr, sehr guter Gastgeber. Und bis jetzt hat er sich da, haben wir noch keine Klagen gehört.
Aha.
Sind gut versichert, mal so
gesagt. Ja, wenn ihr da improvisieren müsst, das heißt, eure Gäste können euch auch ganz schön gehörig ins Schwitzen bringen.
Und andersrum auch, ja. Aber das macht ja gerade den Reiz daran aus. Es geht ja auch gerade so bei Game-Shows darum, dass man sich eben auch genau da an den Rand bringt, wo es dann menschelt und lustig wird, ohne dass man sich vorführt. Ne? Also.
Ja, klar. Das heißt, heute Abend gibt es dann 70er-Jahre-Sachen wahrscheinlich zu hören.
Kann gut sein. Kann gut sein. Ich möchte da nichts vorweggreifen, aber vielleicht wird es auch sogar noch ein bisschen älter.
So wie ist denn der Blick? Ihr seid jetzt bei Don Camillo und Pepone mit dabei. Mhm. Ein Stück wieder aufzunehmen. Wie war es, sage ich jetzt mal? Es ist jetzt schon wieder die Premiere, die Wiederaufnahme-Premiere jetzt wieder weit zurück.
Genau.
Wie ist es denn so gewesen, das Stück wieder zu spielen?
Also ich spiele das Stück einfach sehr, sehr gerne. Ich finde, es ist so ein schöner Abend geworden und es ist auch ein tolles Ensemble. Wir mussten ja durch die Verletzung von Silke Buchholz auch umbesetzen. Also die Rolle der Ariana, der Frau von Pepone, wurde im Juni von Julia Friede gespielt. Insofern war das für uns auch alles nochmal so ein neuer Anreiz, auch genau die Szenen nochmal genau zu durchdenken. Was haben wir denn da genau gemacht, eben um die neue Kollegin da mit einzuarbeiten. Und das war eigentlich ganz schön. So wurde das Stück nochmal in allen Köpfen richtig präsent und Julia macht das ganz toll. Also es war nicht so, dass wir da irgendwie auf sie Rücksicht genommen hätten. Und also ich spiele das total gerne. Und dadurch, es waren ja auch nur 3 und jetzt spielen wir nochmal 4 Termine im August. Irgendwie war es so ein bisschen wie zurückkommen. Ne? Wir sind letztes Jahr im August mit dem Stück abgereist und kommen im Juni wieder. Es war sehr schön, sehr schöner Einstieg eigentlich wieder in die Freilichtspielzeit. Man war sofort dabei, man kennt das Ensemble. Und ich finde, das ist einfach ein sehr schöner Sommertheaterabend geworden.
Das nächste, woran ihr jetzt arbeitet, ist Williams Weite Welt. Einmal rund ums Globetheater oder rund um die Welt.
Eine etwas größere Runde ums Globetheater, ja.
Wie seid ihr da gefordert, frage ich jetzt mal.
Das ist natürlich sehr speziell. Also das ist ja der sogenannte Theaterspaziergang. Ich nenne das immer gerne ein Shakespeare Walk Act. Da sind wir auf unterschiedlichste Art und Weisen gefordert. Zum einen physisch, weil es auch sehr anstrengend ist, in Ritterrüstung durch Schwäbisch Hall zu laufen oder eben durch den Kocher zu schwimmen. Oh, jetzt verrate ich auch schon viel zu viel. Dann führen wir historische Tänze auf. Wir haben sehr viel Madrigale aus dem 17. Jahrhundert einstudiert, mehrstimmige Gesänge und Motetten, also um auch die Zeit wieder aufleben zu lassen. Dann ist der Shakespeare-Text, den wir als Teil des Ensembles natürlich auch mitlernen, ist einfach auch eine Herausforderung für für jede Zunge mal so gesagt und für jeden Kopf, dass man das auch hinkriegt, selber zu verstehen, was man sagt, um es dann zu transportieren. Und ja, da sind wir also auf ganz unterschiedliche Art und Weisen gefordert. Und dann noch diese Verknüpfungen, wir bauen ja quasi aus sehr, sehr vielen Shakespeare-Szenen und Charakteren eine eigene neue Geschichte. Ohne Pausen. Also es ist nicht so, dass es, wir laufen nicht von Station zu Station und dann gibt es neue Stücke und zwischendrin wird man irgendwie hingeleitet, sondern wir haben uns vorgenommen, die Leute eigentlich nie in Ruhe zu lassen. Das heißt, es ist eine Herausforderung, dadurch, dass wir das alle zum ersten Mal machen, geht es, glaube ich, auch so ein bisschen an die körperlichen Grenzen.
Habt ihr euch dann auch an ein Lied gewagt in Originalvertonung von Shakespeare-Gedicht? Es gibt ja aus der Zeit, gibt es ja so ein paar Sachen, glaube ich, wo von Shakespeare-Gedichte zumindest vertont worden sind.
Also sind einige Shakespeare-Sonette vertont, ja. Aus der Zeit selber weiß ich gar nicht. Also aus dem 16. Jahrhundert selber.
Auf jeden Fall.
Es gibt sehr viele, es sind ja auch sehr, sehr viele Opern nach Shakespeare-Vorlagen entstanden. Also da kann man sich, also das war auf jeden Fall auch ein Gedanke, den ich hatte, dass man guckt, gerade die Italiener haben da sehr gerne es vertont. Ich habe mich eher so an William Byrd und Thomas Tallis, also tatsächlich an Komponisten aus seiner Zeit, nicht orientiert, sondern wir haben uns bei denen bedient, wenn wir genau die Atmosphäre aus der Zeit schaffen wollten. Oder zum Beispiel auch König Heinrich VIII., den man eher kennt durch die Ermordung seiner Frauen, war ein sehr, sehr leidenschaftlicher Komponist und hat sehr viele Lieder hinterlassen, die zur Shakespeare-Zeit also auch noch so richtig die Gassenhauer waren, die man dann da so in den Straßen gesungen hat. Und von, wie gesagt, Henry VIII. Werden wir was singen. Und dann habe ich mich auch selber daran gewagt, ein paar Shakespeare-Sachen zu vertonen. Also es gibt ja dann auch viele Sachen, die sind in Liedform quasi gedichtet. Und
in
da kann man.
In Übersetzung oder im Original dann?
In die Übersetzung. Ja. Okay. Aber Shakespeare erklingt auch im Original Englischen. Also es wird, wir machen das Ganze. Natürlich wollen wir, dass die Leute verstehen, worum es geht. Deswegen ist der Großteil auf Deutsch, aber dieses Englisch, dieses alte Englisch aus der Renaissance, das erklingt natürlich auch, weil es so einen ganz besonderen Klangcharakter auch hat, obwohl es sehr schwierig ist zu verstehen für ungeschulte, also wenn man jetzt nicht Altenglisch geschult ist, ist das, wir rätseln da schon oft auch mit dem Übersetzer, was es dann genau heißt. Und dann gibt es ja auch, deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Interpretationen von diesen Shakespeare-Übersetzungen. Da kriegt man ja 5, 6 verschiedene Ansätze für dieselbe Passage und jedes Mal kommen ganz andere Seiten zum Tragen.
Ja. Bei der klassischen Musik fiel mir jetzt auch wieder, während du redest, noch einige Dinge ein, bis hin zum fast kitschigsten Stück überhaupt, Tschaikowskis Romeo und Julia.
Ja, ja. Also es ist so ein bisschen, wir wollten vor allem very British bleiben.
Ja.
Also
distinguiert.
Na, vor allen Dingen einfach Musik aus England und aus Schottland, England, diese ganze Welt, die auch Shakespeare umgab und London 1600. Das heißt, wir sind nicht komplett im 16., frühen 17. Jahrhundert geblieben, also genau in dieser elisabethanischen Zeit, in der Shakespeare gelebt hat, sondern dadurch, dass wir einfach auch, wir leben ja nun mal im 21. Jahrhundert und haben diese ganze Historie irgendwie als unseren Background, bedienen wir uns auch aus englischer Musik und englischen Gepflogenheiten, wie sie so tradiert sind. Also das heißt, wir sind da nicht päpstlicher als der Papst. So, das war Shakespeare vor allem auch überhaupt selbst nicht. Und aber wir grundsätzlich viel deswegen, muss man sagen, irgendwas nehmen wir nicht. Das heißt, wir haben diese italienischen Vertonungen und etc. Musik aus. Also dadurch, Shakespeare hatte Einfluss auf alle Künstler nach ihm im europäischen Horizont. Und deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf England, auf London und auf Schottland, wenn die Sachen auf der Insel spielen. Also Macbeth ist ja zum Beispiel ein Stück, was da im schottischen Norden spielt. Und ja.
Ach, dann gibt es auch Kaufmann von Venedig und was weiß ich.
Ja, es gibt auch jede Menge Fantasiewelten, Fantasieinseln. Da könnte auch Südseemusik machen, also was er sich da so vorgestellt hat. Es stranden immer wieder irgendwo Leute auf einsamen Inseln und treffen Tierwesen und sowas. Also, ja.
Ja, ich sehe schon, es wird ein kunterbunter Abend, dieser Theaterspaziergang.
Auf jeden Fall. Also das ist auch eine gehörige Portion.
Nicht bloßes Rezitieren von, ach, jetzt mache ich mal aus diesem Stück oder aus jenem Stück was, sondern dann schon ein bisschen lebendiger, das Ganze.
Ja, wir haben auf jeden Fall jede Menge Spaß beim Proben. Und der Humor kommt nicht zu kurz, mal so gesagt. Auch, ne, man muss den William immer sehr, sehr ernst nehmen, aber dadurch, dass er selber ein sehr, sehr lustiger Zeitgenosse war, also wenn wir teilweise da Komödienszenen arbeiten, da bin ich auch selber überrascht, wie lustig das wirklich ist. Also, ne, das muss man ihm zugute halten. Da muss man gar nicht mehr viel selbst dazu erfinden. Das ist einfach schon zum Brüllen.
Gut, dann danke ich an dieser Stelle bereits.
Sehr gerne.
Kurz gekommen.
Ja, 20. Juli ist Premiere vom Theaterspaziergang Williams, genau. Weite Welt.
Und dann, wie viele Aufführungen wird es insgesamt geben?
Es gibt 20 Aufführungen bis zum 22. August.
Also aber fast bis zum Ende von
genau, der Saison. Genau, ja. Wir spielen dann eigentlich fast jeden Tag.
Ja. Und schon alle ausverkauft oder
gibt es noch Karten? Ich glaube, es ist sehr gut verkauft, aber es gibt auf jeden Fall noch Karten.
Okay.
Also das ist auf jeden Fall, das ist kein Problem.
Wunderbar. Dann danke ich fürs Kommen und wir machen jetzt hier bei Freilichtradio weiter mit Nigel Kennedy, wie er auf Gershwin trifft, mit einem der bekanntesten Gershwin-Stücke. Ja, soweit Gershwins Summertime in der Version, zumindest zum Teil, hier zu hören auf Radio Störfunk. In der Version von Nigel Kennedy und seiner Band. Ein Stück haben wir noch ganz am Schluss, wahrscheinlich auch noch ausschnittsweise. Hier jetzt nach den Gesprächen mit Martina Maria Reichert und Dominik Dietrich zuletzt nochmal ein bisschen Rückblick, ein bisschen Kritik, in dem Fall zu Dinkelsbühl. Und es war Sommer. Nach einem Hit von Peter Maffay hat Hilke Bultmann seine 70er Kultschlagerrevue benannt. Die Auflösung für den Titel gibt es erst kurz vor Schluss, als Helmut Kaiser energisch von Jochen Scheible gespielt seinen Sohn Andi anerkennt. Dasselbe Muttermal im Gesicht von Vater und Sohn hat alles auf den Weg gebracht. Und das Muttermal muss auch wegen Peter Maffay sein. Löst Helmut das Rätsel doch mit dessen Schlager auf, der dem Stück den Titel gab. Jochen Scheible erweist sich dabei als mehr und mehr überzeugender Liedinterpret, dem es auch nicht am nötigen Witz fehlt. Das alles findet in der Öffentlichkeit in einem Park statt. Dort folgt auch das Outing seines Sohnes, den Mike Eckhart als etwas schüchternen Allensbach-Angestellten spielt. Der offenbart seine Liebe zum städtischen Kulturamtsangestellten Lothar Schmidt, von Marco Wiskant selbstbewusst und entschieden dargestellt. Marianne Rosenbergs »Er gehört zu mir« unterstreicht das. Beide dürfen schon vorher gewissermaßen nur für das Publikum nach Erinnerung an Fernsehshows der 70er Jahre wie »Einer wird gewinnen am laufenden Band, der große Preis« oder »Was bin ich« mit Songs wie Baccarats »Yes Sir, I Can Boogie«, »I Believe in Miracles« von Hot Chocolate oder »Stayin' Alive« von den Bee Gees. Und weil das noch nicht genug ist für die Kultschlager-Revue, finden Biggie, also Marietta Holl, und Karin, Claudia Roth, in Andi auch noch ihren Halbbruder, nachdem sie auf der Suche waren. Außerdem ist Helmut nun mit Marlene zusammen, einer Journalistin, die weiß, was sie will. Emanzipiert ja, aber bestimmt keine Manze, heißt es da. In Katharina Felling hatte Intendant und Regisseur Peter Kahn dafür genau die richtige Darstellerin gefunden. Gemeinsam schwelgen Marlene und Helmut in Songs wie Love is in the Air von John Paul Young oder You're the One That I Want aus dem Musical Grease. Auch Jürgen Drews Ein Bett im Kornfeld darf nach der verbrachten Nacht hinter Busch im Park nicht fehlen. Alles perfekt und einfühlsam begleitet von der vierköpfigen Band um Konstantinos Kalogeropoulos. Marlene ist wiederum die Freundin von Sabine, der Ex-Frau von Helmut. Dass es genau dieser Helmut war, mit dem Marlene schon etwas in ihrer Schulzeit hatte, verweist sich aber erst hinterher bei der Konfrontation aller drei Figuren miteinander. Sabine darf dem ein »So schön kann doch kein Mann sein« von Gitte hinterher schicken. Sabine von Monika Reithofer als zurückhaltende, aber entschiedene Anhängerin des Feminismus und der Ökobewegung interpretiert, verliebt sich in den Gastarbeiter Kostas, der sich am Ende als Künstler entpuppt. Andreas Peter Ratzingers Kostas ist auch derjenige, der das Publikum mit Udo Jürgens griechischer Wein erstmals an diesem Abend zum Mitklatschen und Mitsingen bringt. Das steigert sich im Verlauf des Abends bis hin zum einmal um die ganze Weltfinale von Theo Wiffer nach Lodz über Kreuzberger Nächte sind lang bis zur Fiesta Mexicana von Exgildo und Moskau von Genghis Khan. Dass Hilke Bultmann auch Raum für ruhigere, gefühlvolle Momente in seiner Kultschlager-Revue gelassen hat, dankt das am Ende völlig begeisterte und stehend applaudierende Publikum den Darstellern übrigens nicht weniger. Da wird etwa die Drogenproblematik gestreift, indem Karin Juliane Werdings am Tag, als Conny Kramer starb, anstimmt, von Claudia Roth innig gesungen. An die Hippies wurde mit Cat Stevens' Morning Has Broken, mit Andreas Grebe als Guru Gustav Rudolf und Marietta Holl als ihn verliebte Biggie ebenso gedacht, wie an den Hunger in Afrika oder die Friedensbewegung. Persil, da weiß man, was er hat, funkte als ernüchternder Werbespruch der Zeit dazwischen. Soweit zu der Aufführung beim Landestheater Dinkelsbühl, die sehr gut besucht ist. Kann man noch weiter besuchen bis Mitte, Ende August, so in dieser Zeit. Und das war's hier von Freilichtradio auf Radio Störfunk. Am Mikrofon war Ralf Snorawa.